Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger.
Es ist ein Generationswechsel angesagt. Da liegt was in der Luft. Eine neue Generation rückt gerade ein in die Politik. Und andere Parteikonstellationen kommen in Berlin an die Macht. Die politische Farbenlehre wird kräftig durchgemischt. Rot, Grün, Gelb, so wird die neue Bundesregierung aussehen. Die Koalitionsverhandlungen laufen. Am Nikolaustag soll es einen neuen Bundeskanzler geben. Einige Wochen nach der Bundestagswahl sortieren sich auch die neu gewählten Abgeordneten in Berlin. In neuen Konstellationen, in veränderten Kräfteverhältnis, mit einer interessanten Note. Erstwähler haben sich am 26. September vor allem für Grüne und die FDP entschieden. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und Sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Größer könnten die Gegensätze kaum sein. Grün und Gelb, das ist gefragt bei jungen Wählern. Warum eigentlich? Und was heißt das für die Zukunft? Zu diesem Thema habe ich mir zwei Gäste ins Dachcafé der Sächsischen Zeitung eingeladen. Zwei Gäste, die, wenn man nach den Inhalten ihrer Partei geht, kaum unterschiedlicher sein könnten. Vielleicht auch vom Typ her. Von der Art, Politik zu denken. Wir werden es hören. Ich begrüße Philipp Hartewig, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Dresden, geboren in Chemnitz. Hartewig ist mit 27 Jahren einer der jüngeren Abgeordneten in Berlin. Im früheren Leben hat er Jura in Leipzig und Prag studiert. Und wie er mir gerade erzählt hat, hat er gerade gestern noch die letzte mündliche Prüfung gemacht, mitten im Stress in Berlin. Hartewig ist schon mit 16 Jahren bei den Jungen Liberalen eingestiegen. Seit 2 Jahren ist er stellvertretender Landesvorsitzender der Sächsischen Liberalen und auf dem nächsten FDP-Parteitag will er sich als neuer Generalsekretär seiner Partei hier in Sachsen zur Wahl stellen. Herzlich willkommen, Herr Hartewig.
Vielen Dank, hallo.
Mein zweiter Gast ist Kassem Taher Saleh, Bundestagsabgeordneter der Grünen, ebenfalls im Wahlkreis Dresden, geboren 1993 im Nordirak, aber aufgewachsen in Plauen. Er wehrt sich dagegen immer so ein bisschen, auf diese Herkunft reduziert zu werden. Taher Saleh hat Bauingenieurwissenschaften studiert, arbeitet seit Anfang des Jahres in einem Dresdner Unternehmen. Herzlich willkommen, Herr Saleh.
Schönen guten Tag, hallo. Aber mein Kontrahent im gleichen Wahlkreis war Thorsten Herbst und nicht Philipp Hartewig.
Okay, dann kam das ein bisschen durcheinander. Sie beide, Sie haben jetzt die ersten Wochen im Bundestag hinter sich. Das ist totales Neuland für Sie beide. Sie haben gerade gesagt, Herr Hartewig, Sie haben eben erst die Prüfung abgeschlossen zum juristischen Examen. Wie fühlten sich das an, das neue Leben in Berlin, Hartewig?
Spannend und extrem neu. Also es ist unfassbar schwer auch zu beschreiben, weil es ja eine große Ehre ist, die man einfach auch jeden Tag spürt, finde ich, wenn man in Berlin durch die Räume läuft, wenn man merkt, was für eine Verantwortung man hat, wenn man sieht, was die Leute einem noch mitgeben für Themen, für Erwartungen, für Wünsche. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein ganz anderer Stress, weil man ja ganz viel erreichen will, weil man erstmal das Büro aufbauen will, weil man überall sich einfinden will, weil man die Sachen verstehen will. Und bei mir jetzt zuletzt natürlich noch der Abschluss vom zweiten Staatsexamen, was auch noch ein gewisses Zeitbudget in Anspruch genommen hat.
Wie ging es Ihnen, Herr Taher Saleh?
Wie Herr Hartewig auch schon gesagt hat, ist wirklich eine extrem spannende Zeit, was neu ist. Bei mir war es ja erst recht spät klar, um 5 Uhr morgens.
Sie haben damit nicht gerechnet unbedingt, ne?
Ich will nicht sagen, nicht damit gerechnet, sondern ich habe, glaube ich, schon ähnlich damit gerechnet. Aber um 5 Uhr morgens war es tatsächlich erst klar. Dann haben wir noch gefeiert an dem Montag bis 7 Uhr. Danach bin ich mit einer Torte zu meinem Arbeitgeber hingelaufen tatsächlich hier in Dresden und habe ihm gesagt, dass es geklappt hat. Die haben sich auch extrem gefreut.
Und obwohl sie verlieren werden.
Obwohl sie mich verlieren werden tatsächlich, beziehungsweise verloren haben schon. Aber dann war ich beim Friseur und dann ging es auch schon nach Berlin zum Spiegel-Interview.
Cool. Was hat Sie am meisten denn in Berlin überrascht jetzt mit der neuen Aufgabe?
Ich glaube, die Fülle an Sachen, die man von Beginn an beachten muss, von Technikeinweisungen, Sicherheitssachen, also wirklich so in so vielen Bereichen, wie die Fraktion funktioniert, wie es im Bundestag funktioniert, wie man das Büro aufbaut, das war einem vorher schon bewusst, welche Aufgaben anstehen, aber wenn man dann doch alles mal auf dem Zettel hat und sich aufschreibt und durch die Post geht, dann ist das doch nochmal was anderes. Also das hat mich schon auch überrascht, wie viel das ist.
Wie ging es Ihnen?
Meine Überraschung war tatsächlich diese Menge an Post, die man bekommt, diese Menge an Anschreiben, die man bekommt von zig Verbänden, von zig BürgerInnen, was natürlich einem freut, aber das ist natürlich ein enormer Aufwand in der Bundestagsverwaltung. Da kann schon ganz schön viel Zeit draufgehen. Da ist wirklich auch der Tag schneller vorbei, als er sonst so vorbeigelaufen ist auf der Baustelle.
Versteht man ein bisschen mehr jetzt, was die da in Berlin eigentlich machen und dass sie auch solche Sachen zu erledigen haben?
Definitiv, also das kann ich auf jeden Fall mehr nachvollziehen, weil man sich auch besser oder nochmal besser durchstrukturieren muss und sich auch wirklich aktiv die Zeit nehmen muss, dann auch Sachen zu beantworten, auch gerade in den Tagen nach der Wahl. Ich habe mehrere Tage gebraucht, um die Schreiben alle zu beantworten, weil man will ja alles lesen, die Leute geben noch was mit, ob das jetzt Sportvereine sind, Feuerwehrverband, andere Sachen, da will man ja auch neben den Glückwünschen ja auch mal gut gemeint, noch ein paar konkrete Forderungen, konkrete Hinweise, man will ja auch darauf eingehen und das mitnehmen, und das hat bei mir doch ein paar Tage gedauert und auch jetzt immer mal wieder dauert es dann doch ein bisschen, bis man es beantworten kann, und sich da auch die Zeit dafür zu nehmen, das ist, glaube ich, schon auch wichtig, ja. Mhm.
Ja, und vor allem zumindest am Anfang die vielen Presseanfragen, ja, die viele Interview-Anfragen, das ist auch nochmal etwas total Neues, für mich zumindest. Ich glaube, für uns beide, da kann ich für uns beide sprechen. Und da, ja, es ist tatsächlich einfach ein neues Leben, eine neue Etappe, die es beginnt, aber auch die Verantwortung, die es mit sich bringt. Sei es von den Sächsinnen und Sachsen, sei es von gesamten Ostdeutschland, sei es aber auch bei mir aus der migrantischen Community. Es ist da eine große Palette an Verantwortung, die wir jetzt zu tragen haben, vor allem in einer hoffentlich baldigen neuen Ampelkoalition. Ich meine, 16 Jahre CDU, CSU, es sind einfach Strukturen da, die jetzt angegangen werden müssen, und ob wir das in den 4 Jahren auch schaffen werden, das werden wir dann sehen.
Ich glaube, das ist auch eine Frage, ja, des Geistes. Also mir ging es so die ersten Wochen. Ich finde es total faszinierend, welcher Geist auch damit einhergeht. Also einmal die Vertraulichkeit, die extrem wichtig ist, noch wichtiger als dann später die Verhandlung, dass man einen Modus hat, wie man auch angeht, so konstruktiv an den Sachen arbeitet, die Sachen vorbereitet sind, es allen bewusst ist, um was es geht, dass man auch wirklich in vielen Bereichen Trendwenden schafft, vielleicht Sachen auch jetzt wirklich neu angehen kann, und das ist schon beeindruckend, aber wie Kasim auch sagt, das ist halt eine große Verantwortung, und deren sind wir uns auch bewusst, aber da hoffen wir, dass wir auch daran anknüpfen können, wenn dann Koalitionsvertrag fertig ist, wenn das weitergeht und wenn die Arbeit auch so richtig erst losgeht, gerade in den Fachbereichen.
Vor allem auch in unserer neuen Rolle. Wir waren jetzt 4, 8 Jahre in der Opposition. Jetzt direkt zu regieren als neue Abgeordnete von der FDP und von den Bündnis 90 die Grünen. Ich glaube, das ist sowohl für die Fraktion neu, für die Erfahreneren, als auch für uns jungen Neuen.
Die Erwartungen sind wahnsinnig hoch. Also ja, spüren Sie diese extrem hohen Erwartungen auch als einen Druck und auch als eine Belastung? Weil ich sag mal, alle denken ja jetzt so ein bisschen, es wird jetzt alles anders. Es wird jetzt alles besser.
Ich würde das nicht als Druck belasten oder als Belastung beschreiben. Ich würde das eher als Arbeiten beschreiben, die jetzt angegangen werden muss. Die Veränderungen, die sind da und die müssen angegangen werden. Ich glaube, das war uns beiden klar, als wir kandidiert haben. Und so sind wir auch in den Wahlkampf gegangen. Und jetzt haben wir die Verantwortung erhalten. Wir haben jetzt das Vertrauen auch bekommen von den Wählern und Wählern. Und jetzt müssen wir liefern.
Definitiv. Also ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt ein zu starker Druck ist, aber die Verantwortung, und das ist auch gut so, dass wir uns dessen jeden Tag bewusst sind, dass wir einen Auftrag haben, dass wir von den Wählerinnen und Wählern dafür auch oder das mitgegeben bekommen haben, dass wir da jetzt Dinge verändern und auch Trendwenden schaffen. Und das ist eben nicht von heute auf morgen möglich. Ich glaube, das ist auch vielen bewusst, und wahrscheinlich wird man auch nicht alles schaffen und sofort umsetzen können. Aber es ist schon gut, dass dieser Druck oder diese Erwartung auch da ist, weil sie uns ja auch ein bisschen, oder das treibt ja ein bisschen uns dahin, dass wir da auch dran sind, motiviert rangehen. Und es ist tatsächlich auch, glaube ich, es dauert bestimmt auch ein paar Wochen, Monate, bis wir uns der Rolle oder auch in den Fraktionen wirklich angenommen haben, bis man da voll drin ist. Aber ich, also gerade dieser Beginn, dass man sich gegenseitig austauscht über die Fraktion hinaus, dass man einen guten Modus gefunden hat und so weiter, das ist echt ein guter Anfang, um da auch vertrauensvoll auch über mehr Jahre da auch die einzelnen, auch größere Projekte angehen zu können, weil das wird ja auch nicht jetzt in ein, zwei Wochen erledigt sein und dann haben wir alles abgehakt, sondern das ist vieles, was ja auch wirklich länger braucht, und da bin ich derzeit optimistisch, dass wir das gut angehen können.
Ich glaube, da ist das Wort Druck der falsche. Das ist unsere Aufgabe von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Sächsinnen und Sächsen auch zu erfahren, was bewegt die, was wollen sie, weil sie haben uns gewählt, und der Austausch ist jetzt extrem, extrem wichtig. Ich meine, das Pensum in Berlin wird hoch sein, vor allem in der Regierung, und den Spagat hinzubekommen zu der Wahlkreisarbeit, aber auch der Arbeit in der neuen Regierung, das wird auf jeden Fall hoch sein. Aber wie schon klar, mir war das bewusst, ich glaube, uns beiden war das bewusst, deshalb haben wir kandidiert und haben jetzt auch ja das Mandat erlangt.
Ich habe am Anfang schon gesagt, Sie beide sind sehr früh in die Politik gegangen. Sie sind schon mit 16 in die jungen Liberalen gegangen, Herr Hartewig. Mich würde noch mal interessieren, bevor wir dann auch auf die Unterschiede eingehen, was war für Sie das entscheidende Moment, in die Politik zu gehen?
Ich glaube, einen Moment direkt gab es nicht. Es war mehr, also ich war früher als Schülervertreter schon aktiv, relativ früh, war Schülersprecher, war im Kreisschülerrat, Landesschülerrat aktiv, war Mitwirkungsmoderator bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, also auch in Schulen, um über Schulrecht, Schülermitwirkungsmöglichkeiten, Seminare zu halten. Und über das Thema Schule merkt man ja, okay, Schule ist halt mehr, man muss darüber hinaus auch was machen. Kam ich dann zur Bildungspolitik und hatte mir dann die Julis angeschaut, also die jungen Liberalen, und bin darüber dann zur Politik gekommen. Aber ich glaube, es gab da nicht irgendwie ein Thema oder ein Ereignis, sondern das war dann so ein fließender Übergang.
Lag das auch irgendwie oft in der Familie?
Dass tatsächlich überhaupt nicht. Also ich kann das auch nicht jetzt rational an Gründen erklären, warum das hingeht. Mich hat das Selbstbild der FDP und der Julis schon immer angesprochen mit Eigenverantwortung und das in allen Bereichen. Und auch die Konzepte haben mich angesprochen. Und deswegen bin ich, ohne jetzt irgendwie vom Freundeskreis oder von Familie da beeinflusst zu sein, irgendwie trotzdem direkt zu den Julis gegangen.
Mhm. Herr Thayer Saleh, wie war es bei Ihnen?
Ja, ich bin ja nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Da musste ich relativ früh Verantwortung übernehmen für mich, für meine Familie. Ich war auch im Plauen, im Vogtland, das Bindeglied zwischen der geflüchteten Community und der deutschen Community. Das heißt, man übernimmt ganz banale Aufgaben, Bürokratie, man übersetzt Dokumente, hilft den Menschen beim Ausfüllen der Dokumente, man geht mit ihnen mit zu Ärzten, zu den Ämtern und versucht sie zu unterstützen. Und da kommt man so relativ früh in eine Verantwortungsrolle und lernt auch, mit Verantwortung umzugehen. Ich war auch im Fußballverein Schiedsrichter ehrenamtlich, und da hat man ja auch zumindest für die 90 Minuten die Verantwortung, dass das Spielgeschehen auch ordentlich und rechtens verläuft. Und ich war tatsächlich auch 2 Jahre Schülersprecher in Plauen. Das heißt, auch die Verantwortung hab ich gehabt und verbindet uns. Ja, und dann war, glaube ich, so die Politisierung sowohl in der Familie da, in dem gesellschaftlichen Umfeld, in der Schule. Und die Bündnis 90, die Grünen, haben mich tatsächlich angesprochen aufgrund ihrer Menschenrechte, aufgrund ihrer starken Haltung für eine Demokratie, die es braucht in Sachsen. Und vor allem auch aufgrund der Thematik der Klimakrise, die jetzt wirklich angegangen werden muss. Und Klimaschutz ist nicht nur eine Aufgabe für uns Bündnis die Grünen, ich glaube für uns alle. Das sollte uns auch allen bewusst sein.
Herr Hartewig, hätten Sie sich auch vorstellen können, bei den Grünen sich zu engagieren? Oder bevor Sie jetzt sofort Nein sagen, was finden Sie bei den Grünen gut?
Was ich bei den Grünen gut finde, ist eine Sensibilität für Bürgerrechte, dass man auch, also sowohl Menschenrechte als auch Bürgerrechte, Oder auch Thema Datenschutz zum Beispiel ist da ein gutes Thema, wo die Grünen auch immer Akzente gesetzt haben oder auch gesagt haben, wenn der Staat zu viele Eingriffe plant, das kritisch gesehen haben. Hätte ich mir gern in den letzten 2 Jahren ein bisschen mehr gewünscht von den Grünen, aber das ist ein Bereich, der mich schon immer auch zumindest auch ein positives Bild Richtung Grüne gebracht hat. Ob ich mir jetzt vorstellen könnte, dass ich vielleicht bei den Grünen eingetreten wäre, ich glaube ehrlicherweise eher nicht, gerade weil...
Schade.
kann ja noch werden, aber ich glaube es auch eher... Kann ja noch werden, oder? Ich glaube es aber auch eher nicht, weil ich bei den Grünen tatsächlich immer oder oft vermisse auch, dass man den Menschen was zutraut, ein sehr, sehr positives Menschenbild hat und sagt, okay, ihr schafft das, ohne dass ich euch das vorgebe, ob das jetzt beim Tempolimit, wenn es um irgendwelche auch ungesunde Sachen geht. Und da schwingt ganz oft, habe ich zumindest das Gefühl, so mit, okay, wir verbieten das, weil das nicht gut für euch ist. Ja, es ist nicht gut für euch, aber das ist doch eure Entscheidung. Und das schwingt mir zu oft mit. Und deswegen gefällt mir bei der FDP das Menschenbild viel besser, weil es einfach egal ist, auch dass man auch unvernünftige Sachen macht und vielleicht da in der einen oder anderen Bereich dann noch mehr Eigenverantwortung gibt.
Herr Taher Saleh, Sie in der FDP kann ich mir ganz schwer vorstellen, aber was finden Sie in der FDP gut?
Den starken Einsatz für die LGBTQI-Community. Ich glaube, da sind die FDP parallel zu den Bündnis 90 die Grünen auch die Parteien, die genau diese Community anspricht. Ja, das finde ich extrem stark, auch für die Einhaltung des Sports, wofür du dich auch stark machen wirst auf der Bundesebene, hoffentlich, weil der Sport verbindet Gesellschaften, verbindet Nationalitäten, verbindet ja Nationen. Und das sind wirklich tolle Gemeinschaften und auch tolle Werte, die die FDP auch prägt.
Aber trotzdem können Sie sich nie vorstellen, in die FDP einzutreten?
Leider nicht.
Was hält Sie davon ab?
Sie haben es ja auch schon angeteasert am Anfang. Ich glaube, also der Staat, das sind einfach die Parlamente, die haben dafür zu sorgen, dass wir in einem gewissen Rechtsrahmen uns befinden. Und zu viele Freiheiten tun der Gesellschaft auch nicht gut. Du hast das Thema Tempolimit angesprochen. Es ist faktisch bewiesen, dass wenn wir ein Tempolimit haben, es gibt weniger Verkehrstote, es gibt weniger Emissionen, es gibt weniger Lärm. Das bedeutet auch Lärm nicht für uns Menschen, sondern für die Umwelt, für die Tiere. So. Und wenn wir einfach sagen, wir müssen den Klimaschutz angehen, da müssen wir das tatsächlich auf allen Ebenen machen und nicht nur angehen beim Thema Kohle oder beim Thema Energie, sondern da gehört auch eben das gesamte Paket dazu. Wir haben einfach Zeit wieder gut zu machen, die uns jetzt fehlen wird.
Jetzt sind wir so ein bisschen zurück im Wahlkampf, habe ich einen Eindruck.
Und ich aufs Tempolimit.
Tempolimit hast du angesprochen.
Sofort gehen wir nochmal aufs Tempolimit, auch wenn der Zahn ja laut Sondierungspapier von allen gezogen ist. Also es wird kein Tempolimit in dieser Form geben, wie das mal gewünscht war.
Zumal es kein Klimathema ist. Also gerade wenn E-Autos zum Beispiel fahren, dann ist es ja keine Frage von Emissionen, zumindest nicht direkt. Wir haben, glaube ich, 70% der gefährlichen Unfälle auf Landstraßen. Das heißt, da hätte man auch das Problem und man hat auf vielen Strecken das bisher noch nicht. Deswegen halte ich das auch eher für eine Symboldebatte. Aber gerade wenn es um das Thema Klimaschutz geht, dann kann man das, glaube ich, auch ausklammern und hat deswegen da auch keine Auswirkungen. Was mir auch ganz wichtig ist, was ich auch im Sondierungspapier richtig gut finde, dass wir beim Thema Klimaschutz extrem viel Investitionen in Innovationen, in Forschung stecken wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Bereich als zentraler Lösungsbaustein begriffen wird und dass wir da sehr viel machen. Und deswegen ist es auch wichtig, in verschiedenen Bereichen das Thema anzugehen. Und ich glaube, da haben wir gute Gemeinsamkeiten gefunden. Und weil du gesagt hattest, dass der Sport überall verbindet, der verbindet auch Fraktionen, weil ich gesehen hatte, dass wir uns beide bei der Parlamentsfußballmannschaft angemeldet haben. Mal gucken, ob ich gut genug bin, aber da verbindet auch der Sport auch die interfraktionelle Zusammenarbeit. Mhm.
Eines verbindet sie auch auf jeden Fall, dass wenn man sieht, wen die Erstwähler sich ausgesucht haben,
ja,
dass es trotzdem zwei sehr unterschiedliche Modelle, zwei sehr unterschiedliche Parteien sind, die offenbar junge Leute anziehen. Wie erklären Sie sich das, Herr Tahir-Saleh? Also die Grünen, die so ein bisschen in dieser jugendlichen Community wahrscheinlich als die Coolen gelten, aber die FDP, die möglicherweise auch sozusagen ein bisschen mehr Ordnungssystem und ein bisschen mehr Klarheit bei manchen Werten, die offenbar Junge wieder ansprechen, auch zeigt.
Also bei uns Bündnis Grün, ich glaube, wir sind cooler, das haben Sie auch schon angesprochen.
Also keinen Anzug und keine Krawatte tragen.
Eventuell.
Nein, aber jetzt, ja, klar gesprochen, wir haben einfach Zukunftsthemen anzugehen. Und ich glaube, Klimaschutz, die Frage, wie gestalten wir einfach unsere Planeten neu, die wir jetzt angehen müssen, vor allem auch in Kombination mit der sozialen Gerechtigkeit, das wird vor allem uns Bündnis 90 die Grünen angesprochen. Bei der FDP, sie haben jetzt auch etwas profitiert von der Corona-Pandemie, sie sprechen ihre Freiheitsrechte an. Ich glaube, da haben wir einfach gemerkt, dass uns einfach ja die Freiheit teilweise auch gestohlen wurde. Man kann eben sagen, was man möchte, ob es gut oder schlecht war. Aber es war natürlich ein Thema, was jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten fast zwei Jahren einfach ja präsent war. Und da hat die FDP da ja aufgrund ihrer Werte, was eben vor allem die Freiheit angeht, jungen Menschen, jungen WählerInnen auch angesprochen.
Sind die Grünen die Umweltschutz-Klimapartei und die FDP noch die Wirtschaftspartei, so wie das früher mal ganz klar auseinanderzuhalten war?
Bündnisgrüne, bitte.
Bündnisgrüne 90. Oder ist dieses Schema trifft
also,
nicht mehr zu?
Also pauschal hat es ja auch nie zu getroffen. Gerade wenn man überlegt, was ja auch die FDP im Frühjahr im Umweltbereich gemacht hat. Erstmals, als es eine Bündelung von Kompetenzen gab, war Hans-Dietrich Genscher Minister und war so de facto der erste Umweltminister, das erste Umweltgesetzbuch mit unter der Federführung der FDP Einrichtung Bundesumweltamt. Das heißt, man hatte auch da Anteile. Ich glaube, dass man das auch pauschal nicht sagen kann. Glaube aber, oder es ist definitiv so, dass gerade die Wirtschaft, die auch in den letzten Jahren gebeutelt war oder noch mal stärker, ob das durch die Corona-Bedingungen waren, ob das allgemein das Thema Bürokratie ist, da haben wir, glaube ich, einen noch stärkeren Fokus drauf. Deswegen kann man das auf jeden Fall sagen, dass wir da auch noch stärker an der Seite der Wirtschaft sind, aber nicht, dass die einen die Klima- und die einen die Wirtschaftspartei sind. So gibt es ja auch bei den Grünen im wirtschaftspolitischen Bereich Ansätze.
Mhm. Wir wollen ja auch einen Finanzminister.
Den Streit werden wir vielleicht nicht klären können heute.
Vor allem nicht hier.
Und nicht hier auch sowieso. Was machen denn die früheren Volksparteien, ich nenne sie mal frühere, obwohl sie es noch sind, CDU und SPD aus ihrer Sicht falsch, dass sie nicht junge Leute offenbar so deutlich noch anziehen? Und das ist ja, da kann, glaube ich, keine Partei froh sein, wenn CDU und SPD immer weiter ausfallen. Herr Tahir-Saleh, wie erklären Sie sich's?
Ja, ich glaube, da müssen einfach gewisse Strukturen parteiintern geschaffen werden. Was wir machen bei den Grünen, bei den Bündnisgrünen, wir haben ein Frauenstatut, so, das ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben ein Vielfaltstatut, das bedeutet, wir sprechen einfach allein schon aufgrund unserer Strukturen und unserer Themen eine relativ breite Masse an und repräsentieren das auch in den jeweiligen Parlamenten immer wieder, weil sie übernehmen dann Verantwortung, sie übernehmen dann Vorbilderfunktionen und das fehlt einfach bei der CDU, CSU, das fehlt auch teilweise bei der SPD, weil einfach ja immer wieder die gleichen Menschen jahrzehntelang an diese Position verharren. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier diese Alteingesessenen schlecht reden. Wir brauchen auch Erfahrung in den Parteien, in den Parteistrukturen, die uns jetzt auch vor allem Junge an die Hand nehmen und uns erklären, wie der Laden läuft, wie das System läuft, ohne Frage. Aber der Ausgleich ist da, glaube ich, das Entscheidende.
Herr Hartewig.
Das ist extrem schwierig zu sagen, auch anhand von dem Spektrum. Ich glaube aber, dass, also was uns ausmacht, ist, dass wir zu einem Team gefunden haben die letzten Jahre, auch nach 2013, als man aus dem Bundestag rausgeflogen ist, dass man halt alle Strukturen neu aufbauen konnte. Das heißt, man hatte keine Hierarchien mehr oder sehr, sehr wenig Hierarchien. Man hat ein relativ junges Team, auch in allen Bereichen. Und vor allem, man hat es geschafft, dann mit einer Stimme zu sprechen und weiß, okay, wir klären vielleicht die eine oder andere Sache eher intern, gehen dann nach außen und sprechen halt auch die Themen an, die halt Zukunftsthemen sind, wo wir da bei der letzten Frage wären, ob das Thema Digitalisierung ist, Thema Freiheitsrechte, ob das Infrastrukturthemen sind. Und da glaube ich, dass das oder dass wir halt die Themen angesprochen haben, die gerade junge Leute auch bewegen und deswegen da auch einen deutlich stärkeren Anteil haben als in anderen Altersgruppen.
Wenn man gerade auch hier in Sachsen an den Wahlkampf zurückdenkt und auch an die Jahre zuvor, die Sie nicht so miterlebt haben, da ist es ganz schön heftig zwischen Grünen und FDP hier in Sachsen immer zugegangen. Also wenn ich an manchen Spruch von dem früheren Landesvorsitzenden Zastrow denke oder auch anderen, dann ist das
macht er immer noch im Stadtrat übrigens.
Ja, dann macht er es dann noch genau im Dresdner Stadtrat. Aber da wird ganz schön abgezogen und andersherum wird da auch nicht der politische Mitbewerber geschont, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf einmal reden Sie beide von wir und sind per du und man denkt, die Gegensätze sind jetzt weg?
Ich glaube, man muss das schon differenzieren. Also wir sind ja auch, wir werden es auch nicht in Watte packen lassen und es wird weiter, wir werden hart in der Debatte diskutieren und es wird die harten Debatten, die es auch ja jetzt gerade auch schon parallel in Berlin gibt, weitergeben und die wird es auch in den nächsten Jahren geben und es wird viele Themen geben, wo wir uns nicht einer Meinung sind, aber entscheidend ist, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung gehen, uns auch bewusst sind, okay, wir haben jetzt die Verantwortung, sollte es jetzt, wovon ich ausgehe, zu der Ampelkoalition kommen. Und dann ist es halt auch wichtig, gegenseitig Vertrauen zu haben und gemeinsam die Projekte anzugehen und auch vielleicht manchmal mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, vielleicht auch teilweise aus einer völlig anderen Richtung, aber in trotzdem dieselben Ziele anzugehen. Und ich glaube, dann ist das auch befruchtend, wenn man da verschiedene Meinungen hat und solange es immer in der Sache ist, da wird es natürlich auch weiter auch mal härtere Töne geben. Das wird auch weiter der Fall sein, aber das ist ja, es muss ja mal differenzieren, dass es halt fairer politischer Meinungskampf ist. Und dann ist es, glaube ich, fürs Land am besten, wenn da auch mal fair gestritten wird. Und glaube aber, dass es erstmal auch, oder dass es erstmal wichtig ist, auch eine Vertrauensbasis zu haben. Und das besteht ja bei uns definitiv, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten können. Mhm.
Ich meine, pluralistische Meinungen tun der Demokratie gut, tun den Parlamenten gut und die sollte auch immer haben. Ich glaube, nur die Art und Weise, wie man spricht oder angeht, die unterscheiden uns jetzt von einem Zastrow und von einem Philipp Hartewig aktuell. Ich hoffe einfach, dass wir auf einer Ebene bleiben, die nicht persönlich wird, sondern wir können uns auch gerne mal anschreien und dann am nächsten Tag irgendwie Fußball spielen miteinander. Dagegen habe ich überhaupt nicht, aber es darf nicht einfach hinzudriften und hinzukommen, dass wir uns dann beleidigen, uns nicht mehr Hallo sagen können oder uns in die Augen schauen können. Also ein gewisser Respekt verlange ich von dir, verlange ich aber auch von mir. Und ich glaube, das Vertrauensverhältnis ist da, die Basis ist da. Und das ist ein gutes Fundament für eine, ja, mindestens für die nächsten 4 Jahre dann, ne?
Ja, glaube ich definitiv. Wobei ich glaube nicht, dass es jemals so war, wie du es skizziert hast, dass es dann wirklich ins stark Persönliche ging. Aber der treffende Begriff ist wirklich das Thema Respekt und der ist bei uns definitiv gegeben, auch vor den Stärken der anderen und auf dem Respekt, das ist ein gutes Fundament für die kommenden Jahre.
Mhm. Bereits nach den Sondierungen war aber klar, dass zwischen SPD, Grünen, FDP, dass da alle drei künftigen Regierungsparteien ganz schön federn lassen müssen. Auch was ihre ursprünglichen Forderungen und auch das, was sie dem Wähler als das wollen wir und das bringen wir euch versprochen haben, dass sie dahinter zurückgehen müssen. Bei welchem Thema, was ihre Partei jeweils gefordert hat, haben sie die größte Sorge, dass das verloren geht und möglicherweise auch zu den größten Enttäuschungen in ihrer Partei führt? Tempolimit haben wir schon gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt relativ weg vom Tisch. Aber wir sind beim Thema Steuersenkungen, Steuererhöhungen. Wir sind auch bei anderen Fragen. Kohleausstieg würde ich dann noch mal separat machen. Herr Hartewig.
Also ich spreche lieber über die Projekte, die funktionieren, weil wir auch...
Das ist eher eine
Koalition der Gestaltung auch. Tatsächlich ist es auch das Thema Steuersenkungen. Wenn jetzt die EEG-Umlage komplett abgeschafft wird in den nächsten Jahren, ist das ein extrem wichtiger, großer Baustein. Aber natürlich hätte ich gern deutlich mehr gehabt an der Stelle.
Mhm. Ja, ich hätte natürlich auch alle Punkte im Wahlprogramm durchgesetzt, aber da hätten wir über 50% bekommen sollen. So weit haben wir es leider nicht geschafft. Und jetzt müssen wir Kompromisse eingehen mit der FDP, Kompromisse eingehen mit der SPD. Und dass alle Kröten schlucken mussten, ist, glaube ich, allen auch bewusst.
Was ist die dickste Kröte für die Grünen?
Bei mir.
Das ist ja ganz schlecht, wenn ein Grüner von Schlucken von Kröten redet.
Ja.
Aber das haben Sie angefangen.
Ja. Aber es sind tatsächlich die soziale Ungerechtigkeit, die einfach angegangen werden muss. Das Gute ist, wir haben jetzt einen Mindestlohn. So, das ist, glaube ich, auch für Sachsen gut. Das ist, glaube ich, auch für Ostdeutschland gut, damit einfach die Lebensverhältnisse wieder teilweise angeglichen werden müssen. Wir hätten auch gerne eine Vermögensteuer eingeführt, um das eben wieder zu refinanzieren, was wir ausgeben müssen, weil du hast ja auch von Technologien, Innovation gesprochen. Die müssen ja auch finanziert werden. Und wenn wir auch bei der schwarzen Null bleiben, wo soll das Geld am Ende herkommen? Das sind wirklich spannende Fragen, die wir jetzt hier in der Runde einfach ja nicht zu 100% beantworten können, weil die EntscheidungsträgerInnen, die sitzen leider alle eine Stufe über uns.
Das werden wir auch nicht lösen an diesem Parallel. Und ich wollte Sie auch noch mal fragen nach dem Thema Mindestlohn, weil da sah ich schon Ihr Gesicht ein wenig zucken, weil das natürlich auch etwas ist, was die FDP immer vermeiden wollte, dass das so kommt.
Also es ist immer schwierig, wenn auch in das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer eingegriffen wird und gerade natürlich der Osten stärker betroffen ist. Dennoch glaube ich, dass es auch im Gegenzug, da ja zum Beispiel die EEG-Umlage wegfallen will, dass es auch auf der anderen Seite Entlastungen geht und deswegen das ein Kompromiss ist, den man mitgeben kann. Was kritisch ist natürlich, dass man das auch da von der Mindestlohnkommission wieder wegnimmt, wieder zum politischen Spielball macht, ist, glaube ich, noch eher kritisch als jetzt anderes. Ich glaube aber, gerade wenn es um den sozialen Bereich geht, dass doch auch im Sondierungspapier schon einzelne richtig gute Ansätze waren. Gerade die Minijobgrenzen sind hochgegangen. Die sind seit Jahren, haben die sich nicht bewegt. Und gerade für Schülerjobs, Studentenjobs, auch viele, die länger an Arbeitslosigkeit waren, die dann auch erstmal über den Steuerfreibetrag dann da wieder in Erwerbstätigkeit kamen, ist es wichtig, dass das auch angehoben wird. Und das sind auch Bausteine, die meiner Meinung nach absolut in die richtige Richtung gehen und wir deswegen auch im sozialen Bereich einiges bewegen können.
Sie haben es aber gerade schon selber angesprochen. Die Frage ist, wie das Ganze finanziert wird. Und das ist momentan in der Öffentlichkeit ein großes Thema, dass die künftige Regierung da wahnsinnig viel Geld ausgibt, aber eigentlich so richtig nicht die Gegenfinanzierung präsentieren kann. Jetzt sind Sie Angehörige einer jungen Generation, die zwangsläufig das, was jetzt zu viel ausgegeben wird, irgendwann mal später selber oder Kinder oder Enkelkinder oder was auch immer zurückzahlen muss. Wie kritisch sehen Sie das, was Ihre Parteien da machen, Herr Taissalli?
Es ist eine Zukunftsfrage und die muss man angehen. Ich glaube, wir haben einfach extrem viele Steuerverluste, da sind die Steuerbetrüger und da müssen wir konsequent da reingehen, dass wir genau dieses Geld, was dem Staat zur Verfügung steht, auch wieder einfließen. Da sprechen wir von Zahlen von mehr als 50 Milliarden Euro. Es gibt Großkonzerne wie Amazon, wie Apple, wie Google, die machen die Hand auf bei jeder Subvention, aber sind sich zu scheu, um einfach die Steuern, die diese einfach zahlen müssen, zu zahlen und finden da immer rechtliche Schlupflöcher, um das anzugehen. Ich glaube, da müssen wir ran und das Geld steht auch uns zur Verfügung. Und Skandale wie Wirecard, Skandale wie die PKB-Maut, was der Scheuer da angezettelt hat und ganz viele andere, die dieses politische Versagen müssen wir unbedingt verhindern, weil das Geld kommt nicht wieder zurück. Das Geld brauchen wir für jetzt und für die Zukunft? Weil das Thema Rente haben wir auch nicht angesprochen. Wir in Sachsen, ja, ich will auch nicht nur ich, sondern die gesamte Gesellschaft, die sächsische Gesellschaft, ich will auch nicht, dass irgendeine Person in Zukunft in dem Rentenalter noch arbeiten muss, weil ihre Leistung für die Gesellschaft haben sie bereits erledigt und jetzt muss einfach die neue Generation eben ihre Leistung auch wieder bezahlen.
Mhm. Herr Hartewig, wie soll das Geld reinkommen und was wird auch aus der Schuldenbremse?
Also die Schuldenbremse ist ganz wichtig, dass sie weiter besteht, weil man hat zwar jetzt geringere Zinsen natürlich, aber alles, was wir jetzt ausgeben, zu viel, das müssen wir in kommenden Generationen wieder rausholen. Und deswegen ist es auch ein Aspekt von Generationengerechtigkeit. Trotzdem brauchen wir natürlich ein hohes Investitionsniveau, dass wir schauen müssen, okay, wo nehmen wir das Geld hin? Da gibt es auch natürlich Einsparungsmöglichkeiten. Und Kasim hat sehr gute Beispiele gebracht, wo auch wirklich Geld zum Fenster rausgeschmissen wurde in den letzten Jahren, auch völlig, völlig unnötig. Auch ist also auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Steuern gezahlt werden. Man muss aber auch sehen, wir haben jetzt schon sowohl im Unternehmenssteuerbereich, aber auch generell in der Steuerlast eine der höchsten Abgabenlasten in Europa. Und je höher wir das noch weiter ziehen würden, desto weniger wären dann natürlich nochmal Geld im Umlauf und desto weniger kommt auch über Steuern wieder rein. Deswegen ist es auch wichtig, dass es keine Steuererhöhungen gibt, weil das ist auch ein Irrglauben, wenn man denkt, okay, man erhöht die Steuern um einen gewissen Betrag, dass dann auch so viel wieder reingeht, weil am Ende nimmt man das den Leuten nur weg. Und das ist auch manchmal wichtig, dass man den Leuten auch viel, viel belässt, zumal halt jetzt schon die Abgabenlast sehr, sehr hoch ist.
Sie haben das Stichwort Gerechtigkeit genannt. Und auch Verlässlichkeit ist auch eine wichtige Kategorie in der Politik. Stichwort Kohleausstieg. Da sind viele, auch gerade in Sachsen, gucken sehr, sehr genau hin und hören sehr genau, was in Berlin gerade passiert. Es gab nach langem Ringen einen Kohlekompromiss, der noch gar nicht sehr alt ist. Die Tinte ist fast noch nicht getrocknet auf den Papieren und wo der Ausstieg auf 2038, möglicherweise ein bisschen früher, 2035 festgelegt wurde. Jetzt heißt es im Sondierungspapier, idealerweise würde das schon auf 2030 vorgezogen. Sie kommen beide aus Ostdeutschland. Haben Sie die Sorge oder trotz allem Willen für das Klima und so weiter, für die Umwelt schnell zu handeln, dass Sie möglicherweise aber die Menschen hier so enttäuschen und auch Vertrauen verlieren?
Es muss auf jeden Fall eine Garantie sein für alle Menschen in den Regionen, die davon betroffen sind, dass sie nicht zur Last fallen. Und da haben wir starke Punkte, auch im Sondierungspapier steht das genau ähnlich da. Es wird niemand aufgrund von dem Kohleausstieg sich um seine Zukunft fürchten müssen. Da nehmen wir auch Geld in die Hand, vor allem in den jeweiligen Regionen. Das sind Weiterbildungsmaßnahmen, wir haben neue Jobs, wir haben neue Ausbildungen, wir haben tatsächlich neue Berufsbranchen, die wir angehen müssen. Und wir haben auch ein großes Bedarf an Fachkräften. Das ist in Sachsen unter anderem das Handwerk. Wir haben in Sachsen die größte Handwerksdichte Deutschland. Und aufgrund des demografischen Wandels stirbt uns der Handwerk und sozusagen auch unser Mittelstand von Jahr zu Jahr immer weiter weg. Und es ist nur ein Beispiel von vielen. Wir haben die Technologie. Da müssen eben auch Fachkräfte rangeholt werden. Also der Bedarf ist da und es soll und darf auf keinen Fall niemand sich fürchten müssen um ihre Zukunft.
Gerade die Menschen in der Lausitz, in diesen betroffenen Kohleregionen, haben aber auch schon öfter erlebt, dass die Politik nicht Wort gehalten hat. Passiert das jetzt wieder?
Ist schwierig, weil man dann natürlich, und das ist ja auch schon in der Vergangenheit der Fall gewesen, dass da das, was die Politik gemacht hat, nicht so lange gegolten hat. Entscheidend ist, glaube ich, hier wirklich, dass, wie Kasim richtig gesagt hat, das, was versprochen ist, an Maßnahmen, um das aufzufangen, dort ankommt. Und ansonsten finde ich, dass der Bereich, der bisher drin steht, noch zu offen ist, es drauf ankommt, was dann wirklich mit was es noch konkret unterfüttert wird, was dann weiter ausgehandelt wird, was dann die Möglichkeiten sind. Und ich bin mir sicher, dass wir da die Belange, auch gerade Leute in der Lausitz, da im Blick haben. Sehe es aber auch auf den ersten Blick kritisch, auch in Bezug auf das Vertrauen in das politische Handeln natürlich. Aber entscheidend ist, dass da die Maßnahmen, die auch teilweise schon vorher natürlich von seit Jahren angekündigt sind, dass die auch ankommen und dass die Leute da mitgenommen werden. Mhm. Und wir auch als alle Entscheider auch wirklich vor Ort sind und am Anfang erklären, aber natürlich auch zeigen, okay, so und so setzen wir das um und so nehmen wir alle Leute mit.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Wir kommen so allmählich hier zum Ende auch. Stichwort Ostdeutschland. Ich habe gesehen, Herr Thais-Halleh, Sie haben in einem Fragebogen mal auf die Frage, fühlen Sie sich ostdeutsch, quasi mit Ja geantwortet. Was heißt denn das eigentlich, sich ostdeutsch zu fühlen? Was ist denn das? Und inwieweit sind Sie ein ostdeutscher Politiker?
Ich bin Ostdeutscher, ich bin Sachse. Und ich bin aber auch Iraker. Und ich glaube, diese Begriffe müssen jetzt auch in die Gesellschaft rein implementiert werden. Man kann sich einfach nur auf einem Ort oder auf ein Land einfach zugehörig fühlen. Ich glaube, so international ist unsere Generation und so international muss auch unsere Gesellschaft werden. Ich fühle mich in Ostdeutschland als Ostdeutscher. Ich bin hier aufgewachsen. Ich schätze extrem die Loyalität der Sächsinnen und Sächsen. Man muss zunächst erstmal die Nuss geknackt haben, aber wenn man sie einmal geknackt hat, dann ja, habe ich zumindest wirklich nur positive Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Und wenn man Hilfe benötigt, dann sind die auch sofort da. Also die Solidarität ist extrem groß in Sachsen. Und da fühle ich mich deshalb auch als Ostdeutscher, ohne Frage. Ich repräsentiere auch Ostdeutschland auf der Bundesebene, kenne ihre Perspektiven, kenne sowohl Plauen, also den ländlichen Raum, kenne aber auch Dresden und die Großstadt und hoffe einfach, dass ich da mehrere Perspektiven auch auf der Bundesebene repräsentieren kann.
Mhm. Herr Hartewig, Sie sind quasi wirklich gebürtiger Ostdeutscher durch und durch, aber mit welchem Bewusstsein machen Sie die Politik, dass Sie ein Ostdeutscher sind, und machen Sie Politik für Ostdeutschland?
Ja, auch gerade, weil wir von hier sind, weil wir auch die Belange ja jeden Tag mitnehmen, da ist es natürlich der Fall, dass wir auch für Sachsen, für Ostdeutschland Politik machen. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, jetzt auch bei der Generation, die jetzt nach Berlin eingezogen ist, wir sind alle nach der Wiedervereinigung aufgewachsen. Für uns ist eine Selbstverständlichkeit und deswegen auch eine große Chance, auch Gräben da zu schließen, indem wir halt ja fast nur über die Chancen, über die Dinge sprechen, die hier besonders sind, die gestaltet werden können. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Verantwortung von uns, dass wir es schaffen, da auch den nächsten Schritt zu machen und da ein sehr, sehr positives Verständnis einmal nach Berlin tragen, aber natürlich auch, wir sind ja auch Botschafter Sachsens in Berlin, das auch so dieses Positive da zu vertreten und auch ein positives Bild von Sachsen und Ostdeutschland noch stärker zu verankern, weil gerade, ob das jetzt im Tourismus ist oder im Sportbereich, anderen Sachen, das sind wir in so vielen Sachen einfach führend und haben so viele verschiedene tolle Dinge zu bieten hier. Da ist es auch wichtig, dass wir über die positiven Sachen sprechen und vor allem die Projekte für die Zukunft angehen.
Ich habe noch zwei Sätze, die ich Sie bitte zu vervollständigen, jeweils. Der Satz 1.
Dieses Format passt sich wie immer. Ne? Aber okay.
Wir kriegen das hin. Satz 1 an Sie, Herr Thais-Halleh, dass ich länger als eine Legislatur im Bundestag bleiben werde.
Das kann ich, glaube ich, jetzt aktuell gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie der Laden am Ende läuft. Ist das ein Leben für mich, was ich mehr als eine Legislaturperiode angehen möchte oder nicht? Von daher, die Antwort oder den Satz kann ich so leider aktuell überhaupt nicht vervollständigen.
Trotzdem der Satz auch an Sie, Herr Hartewig, dass ich länger als eine Legislatur im Bundestag bleiben werde.
Das kann ich auch überhaupt noch nicht einschätzen. Da macht man sich, glaube ich, dann nach 2, 3 Jahren Gedanken drüber, zumal es so viele spannende Bereiche und Jobs überall gibt. Da ja, es ist eine Frage von in 2-3 Jahren.
Zweiter Satz: Wenn ich heute etwas noch in der Politik ändern könnte, dann wäre das?
Als Bauingenieur ganz klar ist die Frage, wie gestalten wir unsere Städte neu, wie gehen wir die Problematik der ländlichen Region an, zumindest von der Regionalkonzeptabilität her. Das sind wirklich spannende Fragen, die ich auch auf der Bundesebene lösen möchte. Das fällt mir aktuell stark ein. Und natürlich die Frage, wie können wir unsere sächsische Demokratie stärker machen und eine Gemeinschaft bilden. Es muss ja nicht heißen, parteipolitisch eine Gemeinschaft, aber gesellschaftlich müssen wir wieder hin, denn dass wir da viel, viel stärker zusammenarbeiten und einfach zusammenstehen bei wichtigen Fragen, die uns alle angehen.
Das kann, Herr Hartewig, auch das gemeinsame Umgehen, einen Weg zu suchen mit der AfD sein?
Ein Weg zu suchen ist schwierig, zumal bei mir die besondere Herausforderung ist, in meinem Wahlkreis Mittelsachsen bin ich der einzige Abgeordnete, der nicht von der AfD ist. Und da geht es natürlich darum, dass man vor Ort viele Lösungen bringt in den verschiedensten Bereichen von Infrastruktur, über Sportwirtschaft, dass da gesehen wird, okay, da gibt's Lösungen. Die Politik macht ihren Job gut und denen können wir vielleicht noch mehr das Vertrauen in 4 Jahren geben. Deswegen ist das eine große Herausforderung, aber gerade was der Zusammenhalt auch in der Gesellschaft angeht, da hat Kasim auf jeden Fall recht. Was jetzt direkt, auch weil es aktuell ist, so ein Herzensanliegen für die Politik ist, ist tatsächlich das Thema Sport auch bei den steigenden Infektionszahlen, was jetzt die neue Verordnung Probleme bringen kann, weil anders als in anderen Bereichen ist es im Bereich Sport so, dass jetzt auch solche Reduzierung auf 2G oder ähnliche Sachen viele Leute ausschließt und der Sport ist extrem wichtig, um auch durch eine Zeit zu kommen, wo andere Sachen nicht möglich sind. Und ich glaube, da brauchst du eine größere Priorität und später dann auf Bundesebene will ich mich natürlich auch dafür einsetzen, dass dann die großen Sachen angegangen werden von Sportstättenbau über andere Sachen. Da ist, glaube ich, braucht der Sport eine große Priorität.
So, jetzt haben Sie mein Lieblingsformat, den Satz zu vervollständigen, total gesprungen beide. Aber Sie haben es beide getan. Aber insofern hören wir hier auf und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie beide hier waren.
Vielen
das
Dank.
War Philipp Hartewig von der FDP und Kasim Tahir-Saleh von den Bündnis 90 Die Grünen im Podcast Politik in Sachsen. Danke für Ihr Kommen.
Vielen Dank.
Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Informationen aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst, Annette Binninger.